Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn Fehlerkosten schon beim Controller ankommen, ist es meist zu spät. Denn nur ein kleiner Teil der Qualitätsprobleme wird überhaupt monetär sichtbar. In der vorletzten Folge 114 ging es um Qualitätskosten. Heute gehen wir einen Schritt tiefer zu den Fehlerkosten. Also genau an die Kosten, die entstehen, wenn Dinge am Shopfloor nicht sauber laufen. Ausschuss, Nacharbeit, Stillstände oder später dann Reklamationen, Serviceeinsätze oder gar Imageschäden. Das Problem, viele Unternehmen sehen diese Kosten, aber sie steuern nicht wirklich dagegen. In dieser Episode zeigen wir dir deswegen drei konkrete Ansätze, wie sich Fehlerkosten systematisch reduzieren lassen. Nicht theoretisch, sondern aus der Praxis. Es geht um die Frage, wie Fehler erst gar nicht entstehen können und wie du mit aufgetretenen Fehlern umgehen kannst. Außerdem, warum bei Fehlerkosten die Rolle der Mitarbeitenden oft unterschätzt wird. Zudem zeigen wir dir, wie Fehlerkosten am Shopfloor greifbar werden und wir schauen darauf, welche Rolle digitale Systeme dabei spielen können, um Fehler nicht nur sichtbar zu machen, sondern sie im besten Fall sogar komplett auszuschließen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen! Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hi Tobias.
Hallo Lukas. Guten Morgen, grüß dich.
Guten Morgen. Lass uns einsteigen, bevor wir in Fehlerkosten reingehen, mit unserem Fabrikmoment. Was hast du Tolles erlebt?
Ja, ich habe eine Geschichte erlebt, die ist wirklich grotesk, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich war in einer Produktion unterwegs in dem Bereich Life Science. Da werden medizinische Geräte hergestellt. Denen geht es eigentlich ganz gut. Produzieren in Deutschland, verlagern trotzdem jetzt einen Teil der Produktion nach Asien. Es gibt aber weiter einen Produktionsfootprint in Deutschland und wir sprachen über die Frage, weil ich war zufällig an einem Freitag dort. Und wir sprachen über die Frage, warum ist das eigentlich so leer hier? Also man geht durch, die haben so ein Konferenzlevel, wo ganz viele Meetingräume sind und wir saßen in einem, bevor wir dann in die Produktion gingen. Und dann habe ich gefragt, wieso ist, also hier ist keiner, der ganze Flur ist leer. Und dann erzählt er mir, ja, das ist wieder diese Thematik mit dem Homeoffice und alle wollen jetzt neuerdings nur noch zu Hause bleiben. Und jetzt der Wahnsinn, sagte die IT, hat jetzt letztens die Forderung gestellt, dass sie nur noch Geräte wartet und nur noch Geräte sich für verantwortlich zeigt, die remote wartbar sind. Also die wollen gar nicht mehr kommen. Wenn das nicht remote gemacht werden kann, kann die IT das gar nicht mehr machen. Und da dachte ich so, meine Güte, was für ein Wahnsinn. Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Stell dir mal vor, die Produktionsleute würden sagen, ja, ich mache nur noch Sachen, die ich remote von zu Hause machen kann. Dann hätten wir hier kein Gerät, mit dem wir sprechen würden, keinen Tisch, an dem wir sitzen könnten. Also kompletter Wahnsinn.
Ja, verrückt vor allem, weil du hast ja viele IT-Geräte, die müssen ja physisch funktionieren. Ich denke nur an Etikettendrucker.
Ja, sowas, ne?
Ja. Du kannst dich ja schon online draufschalten, aber...
Ja, das war die Geschichte. Ich fand das grotesk amüsant, muss ich sagen.
Ja, interessant.
Und bei dir?
Ja, ich habe jetzt gestern mit einem Produktionsleiter diskutiert und habe ich ihn gefragt, was ihn denn so beschäftigt oder was eigentlich so sein Problem ist. Und dann sagt er, ja, er hat überhaupt keine Transparenz. Und ich muss sagen, die Aussage, mir fehlt die Transparenz, das ist schon was mir sehr, sehr häufig begegnet. Ich bin da aber gar nicht so, ich finde die Aussage gar nicht so handfest. Weil das ist irgendwie so eine pauschale Aussage, mir fehlt die Transparenz, weil das kann, ich versuche ja eigentlich immer zu unterscheiden, ist das jetzt ein Ziel oder ist das ein Problem? Ziel würde ja heißen, ich verfolge irgendwie das Ziel, dass ich eine Fabrik zum Beispiel effizienter mache oder Kosten spare oder die Qualität steigere und so weiter. Und Transparenz ist ja eigentlich so ein bisschen vielleicht der Weg dahin, aber es in meiner Welt ist das oft so das Thema, es ist weder Ziel noch Problem. Es ist irgendwie so ein Überbegriff, es ist ein Wunschzustand, den man vielleicht hat, aber es ist jetzt nicht handfest, also kannst du es irgendwie nicht messen und es ist aber auch nicht präzise genug beschrieben, dass du damit irgendwie arbeiten kannst, eine Lösung ableiten kannst oder einen Ansatz entwickeln kannst. Und so haben wir dann versucht aus dem Wort, mir fehlt die Transparenz, das so ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, ja, ich möchte eigentlich effizienter werden, das ist mein Ziel. Und was ich mit dem Wort, mir fehlt die Transparenz, meine ist, ich sehe gar nicht, an was es eigentlich liegt, dass ich nicht effizient bin. Und jetzt merkt man schon, sobald man das runterbricht, und darum wollte ich es heute einmal teilen, machst du Dinge handfest und so, dass du auch eine Lösung dazu ableiten kannst und vielleicht weg von dieser pauschalen Aussage, weil ich finde, ja, Transparenz schaffen ist, was mache ich dann damit? Also es bringt mir irgendwie nichts. Ich muss es sehr stark konkretisieren, sowohl was das Problem angeht, als auch was die Richtung angeht, auf die ich dann hinarbeiten möchte.
Ja, spannender Punkt. Stimmt, das ist so eins der am meisten gehörten Buzzwords. Ne? Jeder sagt es irgendwie, aber die spannende Frage, was meint es eigentlich überhaupt?
Genau, für mich ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist weder Ziel noch Problem. Es ist quasi so eine Pauschalaussage, mit der du aber eigentlich nichts anfangen kannst. Weil.
Na gut, interessant. Okay, dann lass uns einsteigen. Wir hatten ja vor kurzer Zeit, vor 4 Wochen ziemlich genau, die Folge 114 aufgenommen, Qualitätskosten. Und damals war schon klar, dass wir eigentlich eine Fortsetzung davon machen wollten, die dann nämlich auf das Thema Fehlerkosten eingeht. Lukas, erzähl mal, wie hängt das beides zusammen?
Genau, also wir haben ja damals gesagt, die Qualitätskosten, die bestehen aus den Kosten für gute Qualität, also die Fehlerverhütungs- und die Prüfkosten und die quasi Nicht-Qualitätskosten oder Cost of Non-Quality auf Englisch. Und darunter fallen unter anderem die Fehlerkosten, also die internen und externen Fehlerkosten, um genauer zu sein. Und was ich jetzt in Fabriken oft beobachte, ist, dass die Zielstellung da ist, das Controlling hat irgendeine Qualitätskennzahl, oft heißt die tatsächlich Fehlerkosten, weil man geht hin und rechnet quasi aus, welche Materialwerte und Arbeitswerte sind denn zum Beispiel in Ausschuss- oder Nacharbeitsaufträge geflossen. Und dann hast du als Produktionsleiter das Ziel, die Fehlerkosten zu reduzieren. Und genau darüber können wir heute mal sprechen. Was sind so typische Ansätze, wie kann man vorgehen? Weil das durchaus auf der einen Seite ein sehr starker Hebel sein kann, was alleine, wenn man jetzt mal auf die finanzielle Seite schaut, aber vor allem auch eine riesen Chance bietet, die Prozesse zu stabilisieren und dadurch Folgekosten zu vermeiden, die ich vielleicht gar nicht in den Fehlerkosten sehen würde, weil halt heute das noch nicht sauber erfasst wird als Beispiel, aber da kommen wir sicher noch drauf.
Vielleicht fangen wir mal ganz grundlegend an. Du hattest ja eben, hast ja auch noch mal kurz wiederholt, das Thema Qualitätskosten mal einmal so runtergebrochen in verschiedene Bereiche. Kannst du etwas Ähnliches auch für die Fehlerkosten machen? Kann man das irgendwie systematisieren, unterscheiden, auftrennen?
Ja, bei den Fehlerkosten kannst du auch zwischen intern und extern unterscheiden. Interne Fehlerkosten wäre alles, was du innerhalb von deinem Betrieb an, ich sag mal, unnötigen Aufwänden in Bezug auf Qualität hast, sei es zum Beispiel Nacharbeit, sei es Ausschuss zum Beispiel. Und externe Fehlerkosten ist, denke ich, auch klar, das ist, wenn mein Kunde reklamiert und ich dann die Reklamation bearbeiten muss, Nachbestellungen, Rückrufaktionen machen muss, im schlimmsten Fall quasi Gewährleistungsfälle abwickeln und so weiter. Das ist dann alles, was unter die externen Fehlerkosten fällt.
Okay. Gut, dann lass uns mal überlegen, wie kann man jetzt diese beiden Seiten, vielleicht kann man auch beides gemeinsam, wie kann man das angehen? Was sind Ansätze?
Also im Grunde hast du 3 Möglichkeiten, Fehlerkosten zu reduzieren. Der erste Teil ist aktiv zu sein, also Fehler vielleicht im Vorfeld zu vermeiden. Der zweite Teil ist reaktiv und der dritte Teil erzähle ich ganz am Ende. Also fangen wir mal mit dem ersten an.
Bei dem aktiven, hier, ne? Der dritte Teil wird nicht, nicht verraten.
Genau. Da muss jetzt jeder mitdenken, was der dritte Teil sein könnte. Ist noch Spaß. Der erste Teil, die aktive Komponente, ist wahrscheinlich die wichtigste, weil da versuche ich ja Fehler von vornherein auszuschließen. Und wir haben ja schon häufig über Lean, das Toyota-Produktionssystem gesprochen und es ist ja nicht umsonst so, dass die erste Säule Jidoka heißt und da geht es ja darum, Dinge auf Anhieb richtig zu machen. Weil jeder Prozess, der so stabil funktioniert, dass kein Fehler entstehen kann, logischerweise auch keine Fehlerkosten mit sich bringt. Da haben wir auch schon oft dann thematisiert, ja, also das Zielbild in der Toyota-Philosophie ist ja immer ein One-Piece-Flow. One-Piece-Flow heißt, ich habe so stabile Prozesse, dass ich wirklich zu keinen Unterbrechungen komme und so weiter und mit minimalen Umlaufbeständen fahren kann. Also ich glaube, der Anspruch an sich muss immer sein, dass Dinge auf Anhieb gelingen, weil wenn was auf Anhieb gelingt und ich nicht nacharbeiten muss, habe ich logischerweise keine Fehlerkosten oder möglichst wenig. Gibt es ja dann auch tolle Tools wie Poka-Yoke. Ich weiß nicht, kennst du den Unterschied, das ist mir neulich begegnet, hat mir ein Student tatsächlich erzählt. Es gibt hartes Poka-Yoke und softes Poka-Yoke. Kennst du den Unterschied?
Nee, kenne ich nicht.
Ja. Das harte Poka-Yoke, hat er mir so erklärt, ist die ist die SIM-Karte. Die kannst du nicht falsch rum einlegen, weil die ja diesen, diese Abschrägung hat. Genau, die an der einen Ecke hat. Und softes Poker-Yoke wäre alles, was du ja im Prinzip durch Warnungen, Prüfungen, Hinweise und so weiter versuchst abzufedern. Also zum Beispiel in der Montage ein Pick-by-Light wäre jetzt ein softes Poker-Yoke, weil das hilft dir, einen Fehler zu vermeiden, aber es verhindert nicht, dass du in die falsche Box greifst.
Mhm. Ja, okay, macht Sinn, sofort, ja.
Also schon eigentlich ganz interessant. Also heißt, erster Schritt, möglichst Fehler von vornherein auszuschließen und zu vermeiden. Man kann das eben zum Beispiel über Poker-Yoke-Lösungen machen oder über den Anspruch, dass Dinge auf Anhieb gelingen müssen. Dann ist der nächste Teil, wenn wir sagen, Dinge müssen auf Anhieb gelingen, darf ich natürlich auch nicht die Prüfkosten ins Unermessliche treiben. Ich glaube, wir können jetzt schon alleine darüber diskutieren, ob Prüfen überhaupt, ob Qualität überhaupt erprüft werden kann. Aber klar, durch mehr Prüfen kann ich klassischerweise auch mehr Fehler im Regelfall vermeiden. Aber ich darf natürlich, wir hatten das letzte Mal kurz davon bei den Qualitätskosten. In den meisten Fällen ist ja so, mehr Prüfen führt zu niedrigeren Gesamtkosten, was die Qualität angeht, aber ich darf es natürlich auch nicht übertreiben. Gleiches Spiel wie mit Wartungen und vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen natürlich. Genau, also das ist so alles, was du sicher aktiv machen kannst. So als erster Teil. Ich weiß nicht, hast du noch Erfahrung aus deiner Praxis?
Ich meine, also ich glaube, das steckt bei dir aber mit drin. Insofern ist das vielleicht nur nochmal ein Rausstellen eines Aspekts, den du, glaube ich, auch gemeint hast. Ich finde immer, dass da dieses menschliche Thema so stark mit reinkommt. Ne? Ich finde ja, das ist auch so eine Art Geisteshaltung, zu sagen, ich will das auch beim ersten, also so ein bisschen so den Anspruch zu haben, ich will das jetzt auch richtig machen. Fehler sind natürlich auch Chancen zur Verbesserung, klar, aber eigentlich willst du ja die nicht machen und mit dieser Geisteshaltung da auch mal ranzugehen und sich eben nicht nur auf Technik zu verlassen. Ich finde, das ist immer noch mal so ein Punkt, aber ich glaube, der steht nicht im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, sondern ergänzt das allenfalls.
Genau. Ich finde da übrigens interessant, du kannst diesen Anspruch, das, was auf Anhieb gelingt, also im Erstversuch gelingt, kannst du an jede Art von Tätigkeit eigentlich stellen. Sprechen ja vielleicht nachher noch über Kennzahlen und da gibt es ja diese, wie ich finde, perfekte Kennzahl, die heißt First Pass Yield, also wie viel, welche Erstausbeute habe ich aus dem Erstversuch oder welche Ausbeute habe ich aus dem Erstversuch, so rum richtig ausgedrückt. Und ich kann mir das, wenn ich es auch nicht immer zu 100% messen kann, aber ich kann mir bei jedem Schritt die Frage stellen, wie schaffe ich Bedingungen, dass Fehler gar nicht erst entstehen können. Mhm. Und ich glaube, das muss tief in die Köpfe rein und in den Anspruch rein für jede Art von Prozessschritt und Tätigkeit in einem Produktionsbetrieb. Aber man kann es natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Wir bei Scable haben zum Beispiel auch den Anspruch, wenn wir neue Funktionen entwickeln, dass der von der Beschreibung einer neuen Funktion bis zum Testing erfolgreich durchgeht, ohne dass es Rückfragen gibt und Rückschleifen. Gelingt uns natürlich fairerweise sehr selten. Aber das ist so grundsätzlich doch die Erwartungshaltung, die wir haben, dass wir versuchen, von vornherein Dinge eben so gut aufzubauen, dass wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, nacharbeiten zu müssen.
Ja, mir ist so ein Bild präsent, wo ich das mal erlebt habe, wo jemand zu mir gesagt hat, sei es ja jetzt auch nicht so wichtig, ist ja hier nur bei der Arbeit. Ne? Und Gott, wenn das Teil dann jetzt Schrott ist, dann wen interessiert es, dann mache ich halt Neues. Und irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen so die Grundhaltung, die man ja eigentlich gerade nicht haben sollte. Also zu Hause würde man ja auch nicht versuchen zu sagen, ach hey Gott, jetzt habe ich halt den Teller runtergeschmissen, da ist ja noch ein zweiter da, sondern es einfach direkt richtig machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee.
Ja, darum finde ich so die Formulierung, es muss auf Anhieb gelingen oder auf Anhieb gut sein. Das finde ich eigentlich eine ganz pragmatische Variante. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was so der aktive Teil ist, Fehlervermeidung. Ja. Geht natürlich nicht immer und oft ist ja so, wenn ich Fehlerkosten habe, dann sind die ja schon da und man stellt sich die Frage, was ich tun kann. Drum ist der zweite Teil so das Reaktive. Also wie muss ich eigentlich mit Fehlern umgehen im Alltag? Wie oft muss ich über die Fehler sprechen? Wie schaffe ich dann Monitoring und dann die richtigen Maßnahmen? Und da ist so die Erfahrung, im Endeffekt muss ich den Umgang mit vor allem Qualitätsfehlern ins tägliche Shopfloor-Management mit einbinden und ich will das mal an einem Beispiel machen, wie das ein paar von unseren Kunden machen bei Scable, wo es sehr effektiv läuft. Da erfassen wir Qualitätsverluste und ein Qualitätsverlust heißt alle unnötigen Zeitaufwände, die ein wertschöpfendes Team oder ein wertschöpfender Bereich für Ausschuss und Nacharbeit aufbringen. Also zum Beispiel Ding nochmal überarbeitet, Ausschuss produziert, kann ich ja irgendwie alles zeitlich bemessen und dann kann ich ein Diagramm, eine Kurve und so weiter ableiten und kann dann in der klassischen Quality-Perspektive in meinem Shopfloor-Management einmal am Tag drüber sprechen, okay, wie viel Verluste im Bereich der Qualität hatten wir denn die letzten 24 Stunden als Beispiel und uns dann die Frage zu stellen, okay, was können wir denn tun, um das tatsächlich in den Griff zu kriegen? Aha. Da ist es die Erfahrung so, solche Verluste sind viel detaillierter wie das, was du übergeordnet in Fehlerkosten aus Controlling-Sicht monitorst, weil einfach monetär das, was ein Controller sieht, nicht alles erfasst wird, was am Shopfloor ja passiert. Das hatten wir auch schon häufiger diskutiert. Ja, aber du hast dadurch so eine ganz einfache, pragmatische Kennzahl, wo sich jeder am Shopfloor irgendwie wiederfinden kann, wo wir einfach sagen, okay, wie viel unnötigen Zeitaufwand hatten wir in Bezug auf Qualitätsprobleme? Und dann können wir uns die Frage stellen, wie wir die entsprechend lösen können. Aha. Also gerade gibt es ja da dann so die klassischen Maßnahmen, dann kann ich PDCA machen, kann A3 machen, Ishikawa, 5Y oder wie auch immer, so kann der dann eine Ursachenanalyse machen. Da hatten wir auch schon häufiger drüber im Podcast diskutiert, wie man ein KVP sinnvoll gestalten kann.
Ja. Vielleicht ist jetzt an der Zeit, Lukas, dass du deinen dritten Teil verrätst. Der, ich meine, ich kenne ja schon, hast mir schon gesagt, aber vielleicht ist der ja so ein bisschen die Klammer über die beiden ersten.
Ja, genau, das ist dann quasi so die organisatorische Grundhaltung oder du hast es vorhin als Fehlerkultur bezeichnet. Also sprich, wie als Organisation gehe ich denn typischerweise an Fehlern ran? Also gibt es Schuldzuweisungen? Wird das neutral erfasst? Darf ich als zum Beispiel wertschöpfendes Team auf ein Qualitätsproblem hinweisen, ohne dass ich sofort einen drüber kriege? Weil die Erfahrung natürlich ganz klar ist, wenn ich irgendwie das Gefühl habe als Mitarbeiter, alle Themen und Probleme, die ich anspreche, die sind gar nicht so gewünscht, dass die transparent gemacht werden und gehört werden, dann ist einfach die Erfahrung, dann geht natürlich unglaublich viel unter und ich verliere enormes Potenzial, meine Qualität und meine Fehlerkosten dann zu verbessern.
Ja, ich habe übrigens was sehr Schönes hier bei uns in der Organisation erlebt, wo also wir provozieren das immer gerne. Also ich versuche immer sehr offen zu sein zu unseren Leuten und das überrascht immer sehr viele, wenn sie neu zu uns kommen. Wir haben jetzt seit 2 Monaten einen Werksstudenten bei uns, der schreibt hier auch seine Masterarbeit und der hat Wirtschaftsingenieur studiert und er war vorher nur in großen Organisationen, also in Konzernen unterwegs. Mhm. Die vorherige Station war der bei Rheinmetall und hat da einen praktischen Teil erledigt. Und das ist ja eine große und sehr stark wachsende Organisation. Und jetzt stand er die Tage vor mir und sagt zu mir, darf ich dich mal was fragen, was ein Werkstudenten, Geschäftsführer eigentlich nicht fragen darf? Und dann habe ich gesagt, das ist für mich das beste Gespräch, wenn jemand so anfängt, weil ich weiß, der hat jetzt irgendwas gesehen, was er total komisch findet, wo vielleicht eine Chance zur Verbesserung drin liegt. Und eigentlich würde man das in einer großen Organisation jetzt niemals sagen oder vielleicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand drüber lästern. Und ich muss sagen, das ist für mich fast ein Ritterschlag, dass er dann zu mir kommt und mir gerade diese Sachen sagt, weil darin steckt ja eine wahnsinnige Chance zur Verbesserung. Ne, deshalb,
absolut.
Ja. Das ist ja, glaube ich, dieses Thema Fehlerkultur. Der sieht was und sagt, das ist irgendwie schwachsinnig, was er da macht. Und dann sagt er mir das halt. Und da bin ich total froh, dass das passiert. Also das ist für mich echt der Ritterschlag, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich war jetzt seit 30 Jahren in einem anderen Unternehmen. Ich finde das komplett skurril, was ihr hier macht. Ich habe da mal eine Frage zu. Oder eben halt ein Werkstudent, der sagt, verstehe nicht, was macht denn ihr da? Finde ich total wertvoll und ich glaube, das meint Fehlerkultur oder das wäre so ein Beispiel für gelebte Fehlerkultur.
Ja, ein super Beispiel und das heißt ja auch, er fürchtet keine negative Konsequenz, dass
das anspricht. Passiert nichts, außer dass ich mich freue halt. Ne? Ja, aber klar, ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Hau ich den dann in eine Pfanne, weil er mir irgendwas sagt oder finde ich das super und sehe da drin die Chance zur Verbesserung? Jetzt vielleicht die Folgefrage, wenn wir diese 3 Punkte hier angesehen haben. Wie kann ich das in der Praxis umsetzen? Gibt es Werkzeuge, Tools, mit denen ich da rangehen kann? Wie kann man das vielleicht auch digital machen? Was hast du da für Erfahrungen?
Genau, also gerade bei der aktiven Fehlervermeidung kannst du natürlich viel, physisch machen, durch Vorrichtungen und durch, Abläufe, die du in Hardware gießt, die quasi Fehler von sich aus ausschließen, dass ich Dinge nicht falsch zusammenstecken kann und so weiter. Also so dieses Hard-Poker-Jucke, was wir hatten. Ja. Was du natürlich bei der Fehlervermeidung auch machen kannst und was ich festgestellt habe, was schon ein sehr starker Hebel ist, ist in deinen Wertschöpfungsprozess Quality Gates einzubauen. Quality Gate ist jetzt quasi ein digitales Werkzeug, wenn man so möchte. Also sprich zu sagen, ich definiere bestimmte entweder Qualitätsanforderungen oder Lessons learned aus vorhergehenden Fehlern oder Reklamationen und stelle sicher, dass innerhalb vom Bearbeitungsprozess das einfach beachtet wird, indem ich zum Beispiel auf Punkte hinweise. Also was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist so Quality Gates einsetzen am Ende vom Rüsten, am Beginn der Produktion, während der Produktion, zum Ende der Produktion. Also dass du sagst, es muss immer dann so ein Fenster aufgehen oder irgendein Hinweis aufgehen, der verhindert, dass ich in den nächsten Prozessschritt reinkomme. Aha. Und ich quasi zum einen visuell hingewiesen werde, auf was ich achten muss, vielleicht irgendwas bestätigen muss, vielleicht was scannen muss, was in der Praxis sehr, sehr gut funktioniert im Regelfall. Vielleicht auch ein Maschinenparameter oder ein Messwert. Also dass ich quasi, ich schaue, meine digital unterstützte Produktionsbearbeitung, die ist in Quality Gates, durch Quality Gates abgesichert, sodass ich eben kein schlechtes Teil an die nächste Stelle reichen kann. Und weil da oft so dann die Frage hochkommt, ja, muss ich da dann alle meine Qualitätskriterien und so abbilden? Also ich finde das immer spannend, das aus zwei Blickrichtungen zu sehen. Du kannst es natürlich sehr, sehr hart aus der Qualitätsperspektive sehen, solche Quality Gates, und sagen, alle wichtigen Produktanforderungen muss da irgendjemand abhaken. Da finde ich aber, muss man auch fairerweise immer an die Leute denken, also gerade an eingelernte Mitarbeiter, die das schon häufig gemacht haben, die ja nicht jeden Fehler irgendwie dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit machen, sondern da irgendwie pragmatisch zu sein. Aber was ich noch viel wichtiger finde, gerade für den Verbesserungsprozess, ist immer im Team die Frage zu stellen, wenn was schiefgelaufen ist, okay, wenn das gleiche Artikel oder ein ähnlicher Artikel das nächste Mal kommt, an was müsste man denn denken? Also ich hatte erst letzte Woche zum Beispiel ein Beispiel, da gab es eine Qualitätsabweichung, weil ein Grundstoff nicht sauber gepasst hat. Und keiner wusste aber, was eigentlich die Ursache war. Und man konnte jetzt also im Nachgang im Shopfloor-Meeting nach 24 Stunden nicht mehr analysieren, was eigentlich das Problem war. Okay. Und die einfache Maßnahme in dem Fall war dann zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Hinweis in eins von diesen Quality Gates, was wir aufpoppt beim nächsten Mal, wenn der Auftrag gerüstet werden soll, dass der Auftrag tagsüber laufen muss und dass jemand aus dem Labor oder aus dem Engineering dabei ist, um eine Produktionsbegleitung zu machen, damit wir mal dem Fehler auf den Grund gehen können. Aha. Und wenn du sowas nur ja als Maßnahme irgendwo hinschreibst, auf ein Whiteboard oder in eine Excel-Tabelle oder sonst wo, ist halt nicht sichergestellt, dass wirklich jemand dran denkt. Also so brauchst du quasi auch so, manche aus der Toyota-Welt nennen das Gemba-Standards, also so Hinweise von der Belegschaft vom Shopfloor, die du als Lessons Learned mit in deinen Wertschöpfungsprozess mit einbringen willst. Und so, denke ich, kannst du die aktive Fehlervermeidung sehr, sehr gut abbilden und dadurch einen stabilen für einen Prozess sorgen, der das nächste Mal eben den Fehler dann mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit dann ausschließt.
Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, habe ich hier schon mal von einer, dem Norweger, erzählt. Da gibt es diesen schönen Spruch bei einem Kunden von uns, die sagen immer, das müsste mal einer begleiten. Ja. Und dann kann man ja fragen, wer ist denn einer? Dann sagen die immer einer der Norweger, ne? Also das heißt also konkret, das macht halt nie einer.
Das macht halt keiner, genau.
Man müsste das mal begleiten. Das ist so, wie wenn man sagt, ich schreibe das hier mal aufs Whiteboard, dann wird es bestimmt klappen. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da zuletzt gesagt hast, sonst geht's halt nach Norwegen.
Genau, das war so jetzt so der Teil ja für den Aktive. Und du kannst natürlich auch reaktiv gut digital unterstützen. Also wir hatten ja schon oft über Verlusterfassung, digital unterstützt das PDCA und so weiter. Aber was vielleicht auch noch spannend ist, gerade durch diese Quality Gates und die, ich sag mal, produktionsbegleitende Erfassung von wichtigen Parametern und von der Absicherung von den Qualitätskriterien, schaffst du natürlich auch eine ideale Lebenslaufakte für jedes Los oder für jedes Batch oder für jedes Teil, wo du natürlich im Nachgang die Umstände ein Stück weit untersuchen kannst, wenn es dann tatsächlich zum Beispiel zu einem Feldausfall oder zu einem Qualitätsproblem am letzten Prozessschritt kommt. Also soll aber heißen, Digitalisierung hilft dir da schon natürlich extrem, die Fehlerkosten in den Griff zu kriegen, weil es eben dazu beiträgt, auf der einen Seite Qualität abzusichern und auf der anderen Seite eine Nachvollziehbarkeit zu schaffen, wenn es dann tatsächlich zu einem Fehler kam.
Okay. Vielleicht lass uns, Lukas, noch die letzten Minuten nutzen, dass wir einmal über Kennzahlen sprechen. Das hast du ja schon angeteasert zwischendurch, dass man auch Kennzahlen finden kann dazu. Was sind denn da deine Erfahrungen?
Also im Prinzip ist es ja so, Fehlerkosten an sich, wir hatten das ja schon häufiger, ist ja eine klassische, ich sag mal, Ergebniskennzahl, die in den meisten Unternehmen, die ich kenne, das Controlling zwar regelmäßig ausrechnet, aber ich das ja irgendwie nie live zur Verfügung habe, weil einfach nicht alles sofort erfasst wird, sofort gebucht ist im ERP-System und so weiter. Heißt also, mit einer Kennzahl wie Fehlerkosten kann ich im Shopfloor-Management eigentlich nicht gut arbeiten oder ich kann kein Abweichungsmanagement so richtig dran betreiben, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Fehlerkosten berechnet sind, das eigentlich schon zu spät ist und keiner mehr die genauen Umstände im Zweifel kennt. Also heißt es ja, wir müssen aus dem Ergebniskennzahl wie Fehlerkosten Steuerungskennzahlen machen. Frühindikatoren hatten wir es auch schon genannt. Mhm. Zwei hatte ich schon genannt. Das eine wäre so Qualitätsverluste. Das kannst du am Shopfloor super dokumentieren. Das andere ist der First-Pass-Yield. Mhm. Überall, wo du ihn erfassen kannst, ist das natürlich cool. Ja. Und was ich festgestellt habe, was auch sehr, sehr hilfreich ist, gerade in Bezug auf Fehlerkosten, ist, einen geregelten, ich nenne das Line-Out- und Line-In-Prozess zu haben. Also sprich zu sagen, in die Belegschaft rein, wenn ich einen Teil produziere, ich hatte jetzt zum Beispiel früher oft bei CWG bei den Drehteilen, ich war mir nicht sicher, ob die Teile gut sind, ja, dann stell sie bitte zur Seite und pack sie nicht zu den Gutteilen. Und genau dafür ist ein Line-Out, Line-In-Prozess. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt x Stück, stelle ich beiseite, das sind die Line-Outs, ich schleuse sie aus, dann kann der die Maschine bedient, ihren Qualitäter, einen Vorarbeiter oder irgendjemand kann die begutachten, kann die später wieder quasi einsteuern, also ein Line-In machen. Dann hast du die Zeitpunkte sauber erfasst und du hast auch aussagefähige Schichtkennzahlen, wie viel Menge an sich produziert wurde, wie viel Gutstück waren, wie viel Line-Outs waren, wie viel Line-Ins waren, weil ich ganz oft so Effekte beobachte auf dem Shopfloor, dass dann halt vom Vortag noch Gutstück reingebucht wurden in die Ausbringungsmenge, dadurch die Ausbringung bei 300% liegt und das aber eigentlich nicht auf die Schicht zurückzuführen ist, sondern dadurch, dass halt der Qualitäter mal die Teile angeschaut hat und die dann zugebucht hat und so weiter. Also soll heißen, so ein strukturierter Prozess für das Handling von fragwürdigen Teilen, das hilft natürlich auch immens, um Transparenz zu schaffen und dann das Abweichungsmanagement zu verbessern. Weil alle die Kennzahlen sollen ja dazu beitragen, Fehlerkosten zu erklären und möglichst frühzeitig, wenn du eine Abweichung hast, gegenzusteuern zu können, damit Fehlerkosten gar nicht mehr so stark entstehen. Ja. Und das Coole ist übrigens auch bei den Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe mit First-Pass-Yield, Line-Outs, Line-Ins, mit den Verlusten und so weiter, selbst wenn die jetzt nicht zu einer Reduzierung der Fehlerkosten beitragen, aus Controlling-Sicht, und ich aber eine Verbesserung umgesetzt habe, verbessern die ja meine Gesamteffizienz. Also sprich, im Zweifel steigern die dann halt meine Maschinenauslastung oder meine Personaleffizienz, sodass eigentlich alle Qualitätsmaßnahmen, die ich starte, immer einen Ergebniseffekt haben. Unabhängig davon, ob sie jetzt direkt zu den aus Controlling-Sicht definierten Fehlerkosten beitragen oder nicht.
Prima. Sehr spannend, Lukas. Vielen Dank, dass du uns deine Erfahrung geteilt hast und so viele Sachen hier übermittelt hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sag tschüss zusammen.
Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.